was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem Seminar Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben mittlerweile bereits die Konfessionen und die Religionen verlassen. Wir sind jetzt schon auf dem Bereich der Denkrichtungen. Wir hatten zuerst die Großkirchen, dann die Freikirchen, dann die Sekten und Religionsgemeinschaften, dann die Religionen. Jetzt sind wir bei den Denkrichtungen angekommen. Wir hatten bereits beim letzten Mal das Thema gehabt über die Postmoderne. Und jetzt haben wir Teil Nummer 23 über den Säkularismus. Ist auch eine Denkrichtung unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Welt. Und bevor wir damit beginnen, wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir möchten uns Gedanken machen über diese Zeit, über diese Welt, in der wir leben. Ja, viele Dinge verändern sich. Und wir können sehen, dass viele Dinge, die in dieser Welt geschehen und wie Menschen denken und handeln, dass sie nicht dem entsprechen, was gut ist und was du in deinem Wort sagst. Wir bitten dich, hilf, dass wir die Dinge recht beurteilen können, recht erkennen können und dass wir selbst nicht von negativen Denkrichtungen beeinflusst werden, sondern dass wir so handeln und denken können, wie du es möchtest, wie es gut ist, was uns zum Guten dient und dir näher bringt. Sei du es mitten unter uns und hab Dank. In Jesu Namen. Amen. Ja, der Säkularismus ist etwas, was die heutige Gesellschaft in Deutschland vor allen Dingen sehr stark beeinflusst und auch sehr stark umtreibt. Wir haben heute auch wieder vier Teile. Erstens die Geschichte und die Verbreitung, zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel, drittens Abweichungen von der Bibel und viertens Hinweise und Tipps für den Umgang damit. Ja, die Hintergründe. In der christlichen Ebene haben wir Probleme. Und weil die Kirchen und die Christen nicht mehr so zur Bibel stehen, wie es eigentlich sein sollte, wie es früher war. Deshalb gibt es viele Menschen, die ihren Glauben aufgegeben haben. Zum Beispiel die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung. Das heißt, wir hatten beim vorigen Vortrag gesehen, dass wir verschiedene Denkströmungen hatten, die Vormoderne, die Moderne und dann die Postmoderne. Und danach dann das neue Zeitalter, in dem wir jetzt so gerade so beginnen hereinzurutschen. Und als noch die Zeit der Moderne gewesen ist, wo man sagt, die Wissenschaft ist der Maßstab alles Redens und Denkens und Handelns und die Wissenschaft ist die absolute Wahrheit, dort hat man in der christlichen Kirche auch eine Denkrichtung festgeschrieben oder man hat dieses Denken der Moderne in die Christenheit hineingebracht, in der historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung, die sogenannte HKM-Methode. Und zwar, man hat jetzt gesagt, wir müssen die Bibel auch genauso prüfen und auseinandernehmen, wie das wir mit jedem anderen Buch auch tun aus dem Altertum. Das heißt, wir müssen überlegen, ist das, was hier geschrieben ist, ist das logisch, ist das vernünftig, ist das gut, ist das wiederholbar, ist das wissenschaftlich haltbar, was da steht. Und wenn das eben wissenschaftlich nicht haltbar ist, dann ist das halt nicht wahr. Zum Beispiel, dass man dann gesagt hat, wenn da jetzt Wunder berichtet werden, dass Jesus über das Wasser gelaufen ist, ist das wissenschaftlich haltbar? Wie oft kann man das heute sehen, dass Menschen über das Wasser laufen? Gar nicht. Also, wenn das nicht wissenschaftlich ist, dass jemand über das Wasser läuft, dann war es auch nicht damals so. Mit anderen Worten, sie tun alles Übernatürliche automatisch negieren und wegstreichen, was man heute nicht als richtig, als wissenschaftlich haltbar ansieht. Das hat dazu geführt, dass man eben dann viele Dinge der Bibel nicht mehr glaubt, dass man das streicht. Und dann hat man auch überlegt, was hat zum Beispiel Paulus wirklich geschrieben? Oder was hat Jesus wirklich gesagt? Und dann hat man gesagt, naja, die Worte und die Worte, die kann Jesus gar nicht gesagt haben. Und deswegen hat das die Urgemeinde eigentlich Jesus nur in den Mund gelegt. Und also mit anderen Worten, das ist eigentlich alles nur verdreht worden. Man hat genauso angefangen, den Schöpfungsbericht zu sagen, naja, das war gar kein echter Schöpfungsbericht, sondern das hat man irgendwo von den Babyloniern übernommen oder da abgeschrieben. Und also es gibt so viele Dinge, die man einfach anfängt zu streichen, wo man sagt, das war nicht richtig und das war nicht historisch, das ist auch nicht historisch zuverlässig. Und das hat so dazu geführt, dass die Menschen im Endeffekt der Bibel gar nicht mehr vertraut haben. Ich weiß noch, als ich studiert habe, Theologie studiert habe, da hat mein Lehrer gesagt, ja, wir können heute beweisen, dass die Sintflut gar nicht gegeben hat. Denn die sollte ja ungefähr so 2500 vor Christus gewesen sein, nach der biblischen Chronologie. Und da kann man nachweisen, dass damals die Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben. Also, sagt er, kann das nur eine Flut gewesen sein, die irgendwo ganz klein da irgendwo in Palästina gewesen ist. Und weil das eben so heftig war, der Regen, haben sie gedacht, das wäre weltweit. Und das ist halt nur das ist eine falsche Annahme gewesen. Ja, was soll man da glauben und denken? Naja, ich habe in meinem Innersten gesagt, naja, lass ihn mal reden. Ich glaube trotzdem, dass die Sintflut weltweit war. Denn wenn es da steht, dann glaube ich, dass es so war, weil Gott die Bibel inspiriert hat und dass es wahr ist, was in der Bibel dran steht. Wir haben dann als Studenten uns mal ab und zu mal getroffen und haben uns dann darüber ausgetauscht und wir haben gesagt, wir müssen Argumente finden, warum wir der Bibel trotzdem vertrauen. Und dann haben wir herausgefunden, dass die ägyptische Geschichtsschreibung auf einem ägyptischen Priester beruht, namens Manetho. Dieser Manetho lebte im 4. Jahrhundert vor Christus und er hat die ganzen Dinge geschrieben, wann die Ägypter was gemacht haben. Und man weiß heute, dass dieser Manetho keine Ahnung hatte, dass er das falsch zusammengestellt hat. Dass es teilweise ägyptische Dynastien gab, die gleichzeitig gewesen sind. Manchmal zwei, manchmal sogar drei nebeneinander. Und er hat einfach alle nur hintereinander gesetzt. Und wenn man die also schon teilweise nebeneinander setzt, dann kommt man auf ganz andere Zeiten. Und wenn man das also die anderen Zeiten dann berücksichtigt, dann kommt es auf einmal wieder hin, dass die Sintflut doch gewesen sein könnte. 2500 vor Christus. Und dann haben wir das alles herausgefunden, geforscht. Und dann haben wir es im Unterricht gesagt, Herr Lehrer, so und so, ja, wie ist es mit Manetho und der Geschichtsschreibung der Ägypter? Und dann hat er gesagt, naja, gut, ja, dann musst du ja zugeben, dass es doch so hätte sein können und dass der Manetho halt nicht recht gehabt hat in seiner Schreibung. Also mit anderen Worten, es gab immer wieder so viele Dinge, wo man versucht hat, die Bibel in Misskredit zu bringen und zu sagen, das ist unzuverlässig, das ist falsch und das dürfen wir nicht mehr glauben. Und dann wundern wir uns, dass die Studenten, die Theologie studieren, die evangelische Theologie studieren oder katholische Theologie studieren und solche Dinge hören, dass sie ihren Glauben verlieren. Und wenn denn die Pastoren ihren Glauben verlieren oder nicht mehr so glauben an die Bibel, wie es eigentlich sein sollte, wie soll das denn erst die Gemeinde? Denn so wie man predigt und wie man es weitergibt, so wird es auch von der Gemeinde aufgenommen werden. Ja, und so kann man sehen, dass in den letzten 120 Jahren, ungefähr vor 120 Jahren kam diese neue Bibelauslegung auf, die moderne Bibelkritik, dass in den letzten 115, 120 Jahren dass da ein ständiger Einfluss gewesen ist und gerade in der evangelischen Kirche viele Dinge aufgeweicht sind und die Menschen dadurch ihren Glauben verloren haben. Ich kenne viele Pastoren, die mir gesagt haben, ich glaube gar nicht mehr an Gott oder auch, dass es den Teufel gibt oder diese Dinge, weil die Bibel nicht zuverlässig ist. Und das heißt, diese moderne Bibelkritik hat dazu geführt, dass viele Christen säkular geworden sind. Dass sie den Glauben in den Rücken gekehrt haben. Das heißt, die Kirche hat biblische Wahrheiten relativiert. Zweitens, der Laodicea-Zustand. In Offenbarung, Kapitel 3, lesen wir von den sieben Gemeinden, 2 und 3, lesen wir von den sieben Gemeinden und die letzte Gemeinde ist die Laodicea-Gemeinde. Und diese Gemeinden beschreiben die gesamte Kirchengeschichte. Und die letzte Gemeinde, Laodicea, ist eine Beschreibung unserer heutigen Zeit. Und sie beschreibt, dass eben die letzten Christen, bevor Jesus wiederkommt, dass sie lau sein werden. Und lau heißt, dass sie in ihrem Denken, in ihrem Lebensstil sich der Welt anpassen. Dass ihr Denken postmodern ist. Das heißt, dass sie keine klaren Werte mehr haben. Dass sie nicht mehr glauben, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist, sondern dass sie alles relativieren. Dass sie sagen, naja, das kann man so sehen, kann man aber auch so sehen, deswegen ist es eigentlich egal, wie man sieht. Und dass sie im Lebensstil materialistisch geworden sind. Das heißt, dass sie sich der Welt angepasst haben. Dass wenn man eben heute ein bisschen mehr Freiheiten hat und ein bisschen mehr Bequemlichkeit und Komfort hat, dass man da dann auch sein Augenmerk drauf legt. Natürlich dürfen wir das genießen und wir dürfen das auch haben. Aber wichtig ist, dass wir unser Herz nicht dran hängen. Und das ist das Problem, dass es manchmal ein Prinzip gibt, das lautet, je mehr er hat, desto mehr er will. Und je mehr wir auch Komfort haben und je besser es uns geht, desto mehr haben wir auch Interesse daran, dass wir das behalten und dass wir noch mehr haben. Und dann kann es schnell sein, dass wir Gott, sein Wort, aus den Augen verlieren. Dass wir lau werden. dass wir säkular werden. Säkular heißt, dass wir uns dieser Welt anpassen. Dass wir so denken und so handeln wie die Menschen in dieser Welt. Und das ist etwas, was nicht gut ist. Drittens, Unwissenheit. Unwissenheit ist etwas, was immer problematisch ist. Das Wissen über Gott und über die Bibel nimmt in unserer Gesellschaft massiv ab. Wenn man heute Jugendliche fragt, warum wir Weihnachten feiern, was dann da gewesen ist, oder was Ostern oder was Pfingsten zu tun hat, dann haben die manchmal gar keine Ahnung. Die kennen manchmal Jesus gar nicht oder die Hintergründe. Sie haben mal was von gehört, den Namen Jesus haben sie mal gehört, aber das Wissen über Gott, über die Bibel, über Jesus und über die biblischen Hintergründe ist fast verloren gegangen. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, hatte ich Religionsunterricht. Schon eine Weile her. Und wir haben damals im Religionsunterricht haben wir die biblischen Geschichten durchgenommen. Wir haben über Abraham gesprochen und über Isaak und über David und so weiter. Ja. Wenn man heute Religionsunterricht hat, da sprechen sie über irgendwelche ethischen Normen und über irgendwelche anderen Dinge, aber nicht mehr über die Bibel. Und außerdem ist in vielen Schulen und auch vielen Bundesländern ist der Religionsunterricht auch ersetzt worden durch Ethikunterricht. Und Ethikunterricht, da spricht man nur darüber, was ist ethisch gut und moralisch richtig oder nicht gut, aber über die Bibel erfahren die Menschen gar nichts mehr, die Kinder gar nichts mehr. Und wenn sie in der Schule nichts davon erfahren, wenn sie in der Kirche vielleicht auch die Eltern gar nicht mehr in die Kirche gehen und gar nicht mehr damit verbunden sind und zu Hause die auch nichts hören, wo sollen die Kinder über Gott was hören? Unsere Gesellschaft ist immer mehr in Unwissenheit. Und Unwissenheit bedeutet, dass sie sich auch nicht entscheiden können dafür. Dass sie also säkular sind, dass sie also ohne Gott ihr Leben führen. Viertens, fehlende Beziehung zu Gott. Und selbst viele Christen, die vielleicht mal bei Gott waren, mit Gott gelebt haben, die zur Kirche gehen, die sich als aktive Christen bezeichnen würden, viele von ihnen haben keine persönliche Beziehung zu Gott. Persönliche Beziehung zu Gott heißt, dass man sich Zeit nimmt füreinander, dass man sich Zeit nimmt für die persönliche Andacht. Zeit nehmen für das Studium des Wortes Gottes. Dass wir uns Zeit nehmen, über Jesu Leben zu lesen und nachzudenken. Dass wir uns Zeit nehmen fürs Gebet. Das Gebet ist so wichtig, dass wir über unsere eigenen Anliegen und auch über die Anliegen unserer Freunde und für andere Menschen beten. Wir haben keine Lust und keine Zeit für die persönliche Andacht. Und außerdem erlebe ich immer wieder, dass Satan versucht mit allen Mitteln, jeden von uns diese persönliche Andacht wegzunehmen, dass wir keine Zeit haben, dass wir verschlafen und dass irgendwas anderes passiert oder irgendetwas ist. Denn Satan weiß, wenn wir die persönliche Andacht vernachlässigen, dann ist das so, als ob wir nichts mehr essen, nichts mehr zu uns nehmen. Und wenn wir fasten, wenn wir nichts mehr essen, dann werden wir irgendwann schwach und irgendwann werden wir krank. Und irgendwann sterben wir. Das ist im Geistlichen das Gleiche. Wenn wir uns nicht mehr geistlich ernähren, in der persönlichen Andacht, nicht mehr mit Gott verbunden sind, dann werden wir zuerst geistlich schwach werden, dann werden wir geistlich krank werden und dann werden wir irgendwann geistlich tot sein. Das heißt säkular, Säkularismus. Ja. Das sind so einige Punkte, warum in der heutigen Gesellschaft, auch unsere Gesellschaft, gerade die so viel Wohlstand hat, immer mehr sich von Gott entfernt, immer säkularer wird. Man kann sogar einen Trend feststellen. Unsere Großeltern, da war es noch so, dass sie fast die ganze Generation, fast alle Menschen an Gott geglaubt haben. Ja? Und das war ihnen wichtig, der Glaube an Gott. Dann die nächste Generation, unsere Eltern, die haben dann den persönlichen Glauben an Gott ja nicht mehr so ernst genommen, aber sie haben die Werte noch gehabt. Die christlichen Werte haben sie noch hochgehalten. Aber dann die nächste Generation, meine Generation und auch die nächste Generation, die haben jetzt nicht nur Gott außerhalb ihres Lebens gehabt, sondern auch die Werte zur Seite gestellt. Und dann die nächste Generation tut nicht nur die christlichen Werte zur Seite stellen, sondern sie haben dann auch Charakterentwicklungen, wenn man die christlichen Werte nicht mehr in seinem Leben aufnimmt. Dann hat man Charakterentwicklungen, dass die Menschen immer egoistischer werden und wenn sie egoistischer werden, auch das Zusammenleben immer schwieriger wird, immer problematischer wird. Ja, deswegen kann man sehen, dass je mehr eine Gesellschaft sich von Gott entfernt, desto schwieriger wird das Zusammenleben und desto mehr Probleme gibt es. Und je mehr eine Gesellschaft mit Gott verbunden ist, desto mehr Liebe ist in ihren Herzen, desto weniger sind sie egoistisch und desto schöner ist das Zusammenleben und desto besser funktioniert das in der Gesellschaft. Und auch in der Ehe, in der Familie, in allen Beziehungen. Ja, es gibt verschiedene Typen von säkularen Menschen. Es gibt die intellektuell säkularen. Das sind diejenigen, die sich darüber Gedanken machen. Die sagen, okay, ich bin überzeugt, es gab eine Evolution. Und weil ich das erforscht habe, weil ich darüber nachgedacht habe, weil ich da mir Gedanken gemacht habe, das heißt, sie sind durch ihr Denken davon überzeugt worden, sie glauben nicht an Gott und es gibt gute Gründe, warum sie nicht an Gott glauben und warum sie das nicht wahrhaben wollen. Ja. Das war im letzten Jahrhundert war das sehr häufig, dass Menschen einfach bewusst sich mit Dingen beschäftigt haben und dann dadurch den Glauben verloren haben. Das ist in der heutigen Zeit weniger, weil diejenigen, die noch an Gott glauben, meistens auch dann eher die Tendenz haben, bei Gott zu bleiben und uns die anderen Einflüsse, die da sind, zwar auch da sind, aber sie sind stärker dabei. Es sind zwar weniger Menschen heute bei Gott und auch in der Kirche, in der Gemeinde, aber die da sind, haben meistens eine stärkere Überzeugung dafür. Aber es gibt die intellektuell Säkularen, das heißt, das sind die Menschen, die überzeugt sind, dass diese und diese Dinge in der Bibel nicht stimmen und dass die Evolution stattgefunden hat und sogar bewiesen ist, sagen manche oder andere Dinge auch. Zweitens, wir haben diese Säkularen im Lebensstil. Das heißt, das sind Menschen, die erstmal mit Gott leben, an Gott glauben, die aber dann in ihrem Lebensstil sich nach dem orientieren, was die Welt macht. Das heißt, dass sie anfangen, sich zu kleiden wie die Welt. Manchmal kann man sich auch kleiden wie die Welt, weil manche Moden sind ja auch nicht schlecht, aber manche Moden sind auch problematisch. Ja? Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht oder auch die Sexualität im Mittelpunkt steht, sollte man schon gucken, dass man da nicht mitmacht. Oder dass man Schmuck trägt und sich selbst dadurch Eitelkeit zeigt oder dass man sich teure Sachen anschafft und da irgendwo glaubt, dass das einem weiterhilft und dass es einem Freude bringt. Und das heißt, dass man also in vielen Dingen, dass man in dem, was man sich anschaut, dass man Filme guckt, dass man im Internet sich Sachen anschaut, die nicht gut sind. Das heißt, dass man irgendwo Dinge mitmacht von dieser Welt, die aber uns, unseren Charakter, unser Leben nicht gut tun. Wenn Gott sagt in seinem Wort bestimmte Prinzipien, dass wir nur über das nachdenken und nur das anschauen sollen, was gut ist, was ehrbar ist, was rein ist, was uns weiterbringt, dann hat er sicher was dabei gedacht. Dann hat Gott gewusst, dass wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die nicht förderlich sind, die Gewalt zeigen und die negativen Sex zeigen, dass das uns negativ beeinflusst. Denn durch Anschauen werden wir verwandelt, werden wir verändert. Und Gott möchte, dass wir einen guten Weg gehen. Deswegen möchte er, dass wir uns im Lebensstil so einrichten, dass wir das Gute tun. Welche Musik wir hören, welche Filme wir uns anschauen, welche Freunde wir haben, welche Vergnügungen wir machen. Das sind alles Dinge, die uns beeinflussen. Und wenn wir da uns eben der Welt anpassen, dann werden wir ganz schnell in unserer Haltung, in unserem Leben säkular. Das heißt säkular, dass wir uns von Gott trennen und vielleicht noch äußerlich erstmal zu Gott gehören, aber innerlich uns schon lange verabschiedet haben. Drittens, die religiösen Aussteiger. Das sind oftmals welche, die aufgewachsen sind in einem christlichen Elternhaus und das von Kindheit auf alles mitbekommen haben und gesehen haben und als Kind auch mitgemacht haben. Und naja, es gehört eben dazu, weil es einem normal war. Aber dann, als sie Jugendliche geworden sind, haben sie gemerkt und gesehen, dass vielleicht die Eltern das doch nicht so genau nehmen und dass die Eltern in der Kirche so sagen und zu Hause ganz anders handeln. Und dass sie dann irgendwann sagen, nein, ich will nicht, ich mache nicht mit, das gefällt mir nicht, ich stoße mich an denen, dass sie nicht wirklich bekehrt sind im Herzen und dass sie dann aussteigen, dass sie dann nicht mehr dabei sind. Manche steigen gleich aus, wenn sie Jugendliche sind, manche machen vielleicht noch eine Zeit lang mit, lassen sich vielleicht noch taufen und steigen dann nach 5 Jahren, nach 10 Jahren dann aus, weil sie irgendwo glauben und merken, dass das Denken von der Bibel und von der Gemeinde nicht ihrem eigenen Denken entspricht. Der vierte Punkt der Typen von säkularen Menschen, das sind die Materialisten. Das sind diejenigen, die das Materielle, die davon fasziniert sind. Die, ob das jetzt ein Auto ist, ob das jetzt Häuser sind oder Computer ist oder irgendwelche anderen Dinge, die davon nicht genug kriegen können und so sehr darauf fokussiert sind, dass das ihr Lebensinhalt ist. Und Satan kann das wirklich bei Menschen hinkriegen und schaffen, dass die Menschen so abgelenkt sind, dass sie gar nicht mehr an Gott denken, dass sie Gott aus den Augen verlieren, selbst wenn sie Christen sind. Deswegen müssen wir immer wieder fragen, wo ist mein Herz? Womit beschäftige ich mich ständig? Worüber kreisen meine Gedanken? Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Gott, die Bibel, mein Glaube an Gott. Ja. und auch das Heil für andere Menschen. Wichtig ist auch, dass wir für andere Menschen uns einsetzen. Dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern für andere leben. Denn je egoistischer wir sind, desto mehr werden wir auch negativ geprägt. Je mehr wir aber auch selbstlos für andere da sind, dass wir Geld für andere spenden, wo es gebraucht wird, dass wir Zeit für andere investieren, dass wir auch anderen helfen, Energie aufwenden, wo andere Bedürfnisse haben. Das ist etwas, was uns auch wieder selbst erfreut. Denn es gibt einen Grundsatz, der lautet: Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderen Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und das ist wahr, das stimmt. Ja. Gut, das ist also so der erste Bereich gewesen, so die Ausbreitung und die, wo überall Säkularismus vorkommt und was die Hintergründe sind. Schauen wir uns den zweiten Bereich an, Übereinstimmungen mit der Bibel. Da finden wir natürlich nicht viel, weil Säkularismus heißt ja gerade, dass man sich von Gott abwendet, von der Bibel abwendet. Aber trotzdem finden wir hier noch ein, zwei Dinge, wo man sagen kann, was noch zusammenpassen könnte. Viele Menschen, die säkular sind, haben doch Interesse an religiösen Dingen. Weil Gott in jedem Menschen das Interesse an Gott und an der Religion hineingelegt hat. Und weil Satan das weiß, versucht er, dieses Interesse durch andere Dinge zu ersetzen. Er weiß genau, wenn ich ihnen jetzt die Religion wegnehme, dann ist das Bedürfnis trotzdem noch da und irgendwann kommen sie doch wieder zu Gott zurück. Also versucht er, ihnen Ersatz zu geben. Zum Beispiel, sehr viele Hollywood-Filme sind genauso aufgebaut, dass sie religiösen Charakter haben. Ja, dass da irgendein Superheld ist, der die Menschen befreit, der Wunder tun kann, der mehr kann als die anderen Menschen. Und das sind also alles so Dinge, die dieses Thema der Bibel, der große Kampf zwischen Gut und Böse, auch in sich haben und wo am Ende das Gute gewinnt und wo die Menschen sich identifizieren können und wo sie dann ihre religiösen Gefühle damit befriedigt werden. Ja, aber trotzdem, die Menschen haben noch Interesse an religiösen Dingen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Nicht alle, aber doch immer noch. Und zweitens, christliche Werte werden hochgehalten. Ich habe es eben erklärt, dass auch irgendwann die christlichen Werte den Bach runtergehen, aber es gibt erstaunlich viele Menschen, auch die, die nicht an Gott glauben, die doch bestimmte Werte immer noch hochhalten, dass es ihnen das wichtig ist, dass sie so und so leben. Warum? Weil sie manchmal gemerkt haben, dass wenn sie nicht so leben, dass das für sie zum Nachteil ist. Zum Beispiel, dass es doch sehr viele Menschen gibt in Deutschland, die sich gesund ernähren. Obwohl natürlich auf dem Markt so viel ungesundes Zeug ist. Aber es ist doch erstaunlich, wie viele Menschen auch darauf achten, dass sie nicht so viel Zucker essen und dass sie nicht so viel Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen oder auch diese vegane Welle momentan, die ist auch Menschen, die nicht an Gott glauben, surfen auf dieser Welle. Und es gibt so viele andere Dinge, wo man irgendwo sehen kann, das sind gewisse Werte, wo Menschen sagen, das ist mir wichtig, dass ich gesund bin, dass ich mich wohlfühle. Natürlich ist es Gott auch wichtig, dass Gott sagt in seinem Wort, wir sollen auch unseren Körper so behandeln, dass er auch starkes und kräftiges und dass wir uns auch wohlfühlen in unserem Körper. Aber deswegen sieht man auch, dass hier noch Werte da sind. Ja, das ist also der zweite Bereich, Übereinstimmung mit der Bibel. Ist nicht viel, aber ein bisschen ist da gewesen. Dann ist die Frage, wo gibt es Abweichungen zur Bibel? Und da können wir wieder die Dinge ein bisschen anführen, die wir auch am Anfang schon als Ursachen gesehen haben. Erstens die Lauheit, zweitens die Sorgen der Welt, drittens der Reichtum. Und viertens, keine Beziehung zu Gott. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Die Lauheit. In Offenbarung 3, Vers 15 bis 17 haben wir diese Botschaft Gottes an die Gemeinde Laodicea. Ich habe das eben schon mal kurz erwähnt. Ich lese sie hier mal vor. Es ist nur ein Teil der Botschaft. Nur der Teil, der jetzt gerade davon spricht, wo Gott der Gemeinde ihre Lauheit aufdeckt. Dort sagt er: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, bist du und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das Problem ist, dass die Gemeinde Laodicea, dass wir nicht erkennen, wie es um uns aussieht. Wenn ich zum Arzt gehe und eine Diagnose bekomme und der Arzt sagt, Sie haben Krebs, dann ist das erstmal vielleicht schockierend, aber ich weiß, was ich habe und ich kann etwas dagegen tun. Ich kann überlegen, welche Therapie ist die beste. Aber wenn ich gar nicht zum Arzt gehe und wenn ich keine Diagnose habe oder wenn ich die Diagnose des Arztes gar nicht annehme und sage, das glaube ich nicht, dann werde ich auch keine Therapie machen. Das heißt also, um gesund zu werden, brauche ich unbedingt eine richtige Diagnose. Und an der Stelle ist es das Problem, dass die Gemeinde Laodicea das nicht wahrhaben will. Sie glaubt, es ist alles in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung. Wir müssen uns selbst fragen, wie sieht es in meinem Leben aus? Bin ich vielleicht lau? Habe ich vielleicht irgendwann mal angefangen im Glauben und mit Begeisterung und das hat irgendwann nachgelassen? Das Problem ist, wenn wir lau bleiben, dann steht hier, Gott sagt, ich werde dich ausspeien. Das heißt, Gott wird uns ausspucken. Wenn wir aber erkennen, dass wir lau sind und dann sagen, gut, ich möchte gerne wieder heiß werden, ich möchte gerne wieder die Begeisterung für Gott haben, dann kann ich darum beten, dann kann ich was dafür tun, die Beziehung zu Gott vertiefen und Gott wird das führen und Gott wird mich daran stärken und Gott wird mir wieder die Begeisterung geben. Gott will ja, dass ich auch wieder heiß bin für ihn. Und wenn wir heiß werden, dann wird er uns nicht ausspeien, nur wenn wir so bleiben. Das heißt, die Lauheit ist etwas, wo Gott uns aber etwas anbietet. Und er bietet uns drei Dinge an, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Er sagt, ich gebe dir Augensalbe, weiße Kleider und Gold, was am Feuer geläutert ist. Die Augensalbe ist ein Symbol für den Heiligen Geist, dass Gott möchte uns den Heiligen Geist geben, der uns die Augen öffnet über unsere Sünde, über unseren Zustand, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Und auch, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass wir auch Sünde in unserem Leben überwinden können, die wir vielleicht mit denen wir zu kämpfen haben. Zweitens, die weißen Kleider. Das heißt, dass wir Jesu Gerechtigkeit annehmen, dass wir von ihm wissen, dass wenn wir unser Leben ihm übergeben haben an jedem Tag, dass wir seine Kinder sind und dass wir gerechtfertigt sind. Und das Dritte ist das Gold. Gold ist ein Symbol für den Glauben. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist und dass wir auch einen echten Glauben zu Gott haben, echtes Vertrauen zu Gott haben, dass wir in jeder Lebenslage ihm vertrauen, dass er es gut macht und dass er uns einen guten Weg führt. Das sind die Pillen, die Gott der Gemeinde Laodicea verordnet hat. Zweitens, die Sorgen der Welt. Hier haben wir ein Gleichnis von Jesus, wo er erzählt hat von einem Seemann. Markus Kapitel 4, Verse 3, 4, 7 und 18 und 19. Siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, viel Etliches an den Weg. Und dann fiel noch einiges unter die Dornen und einiges auf guten Boden, aber das habe ich erstmal rausgelassen. Und anderes fiel unter die Dornen. Ach, auch noch unter die Steine ging es auch noch. Und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Und es brachte keine Frucht. Und jetzt kommt die Erklärung in Versen 18 und 19. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Hier haben wir also ein Bild wie ein Seemann, das den Samen ausstreut. Wir haben vier verschiedene Böden. Wir haben den Weg, wir haben unter die Steine, wir haben die unter die Dornen und Disteln und wir haben auf fruchtbaren Boden. Und das ist ein Symbol dafür, wenn Gottes Wort verkündigt wird, auf welche Herzenboden es fällt. Und auf dem Weg ist, dass die Menschen, dass Satan gleich wieder die Vögel es wegpicken und es ist gleich wieder weg. Unter die Steine ist, dass die Sonne kommt und es wird heiß und wenn Verfolgung oder wenn Schwierigkeiten kommen, dann sind die Menschen gleich wieder weg. Unter die Dornen haben wir hier jetzt die Dornen, die jetzt schneller wachsen als der Same, die ersticken das Unkraut. Nee, andersrum, das Unkraut erstickt den Samen. Und das ist ein Symbol dafür, dass die Sorgen der Welt, der Reichtum und die Begierden nach allem anderen unseren Glauben erstickt. Und der fruchtbare Boden ist dann, wenn der Mensch offen ist, das annimmt und mit Begeisterung auslebt. Wie geht es uns, wenn wir darüber nachdenken, was das für uns bedeutet? Kann es sein, dass wir Gottes Wort gehört haben? Wie reagieren wir darauf, wenn wir Gottes Wort hören? Ist es so, dass wir vielleicht das mit Begeisterung aufnehmen und dann kommen wir nach Hause und dann kommt der Alltag, dann kommen die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und wir vergessen Gott und wir sind nur noch mit den Alltagsdingen beschäftigt? Satan schafft es uns so überschütten mit Dingen des Alltages, mit allen möglichen Dingen, die uns die Zeit stehlen. Und dann ersticken diese Dinge unser Pflänzchen Glaube. Oder auch die Begierden nach allem anderen. Das heißt, die Frage, was ist in meinem Leben wichtig? Wo habe ich Bedürfnisse? Wo habe ich Dinge, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben? Da muss ich mich selbst hinterfragen. Die Sorgen der Welt können unseren Glauben ersticken. Und sie können uns von Gott trennen. Manchmal sind es die Kleinigkeiten des Alltags, die uns von Gott trennen. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier an Gott bleiben, dass wir in der Beziehung zu Gott bleiben, dass wir im Gebet zu Gott bleiben, dass wir Gottes Wort lesen in der persönlichen Andacht und dann können wir auch den ganzen Tag hindurch Gott verbunden sein und unser Leben ganz anders ausrichten. Drittens, der Reichtum. Hier haben wir, den hatten wir übrigens auch in dem vorigen Bild schon dabei, dass eben die Sorgen der Welt und der Reichtum dafür sorgen können oder dazu beitragen, dass das Wort wieder aus unserem Herzen herauskommt. Aber ich habe hier noch ein Beispiel, was Jesus erlebt hat, in Markus Kapitel 10, Vers 21 und 22. Und Jesus sah ihn an, einen jungen Mann, den reichen Jüngling, der eben zu ihm gekommen war und gefragt hat, was muss ich tun? Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging hin und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Eine tragische Geschichte. Ein junger Mann möchte Jesus nachfolgen. Er ist mit dem Herzen dabei und er sagt, ich möchte es noch besser tun, als ich bisher getan habe. Was muss ich jetzt machen? Und Jesus sagt, verkaufe, was du hast und folg mir nach. Und er war nicht bereit, dafür diesen Preis zu bezahlen. Die Frage ist, wie ist es mit meinem Reichtum? Wie sieht es damit aus? Wir dürfen Reichtum haben. Wir dürfen die Dinge haben, die Gott uns gegeben hat. Aber wir dürfen unser Herz nicht dran hängen. Das heißt, wenn ein Punkt kommt, wo Gott uns das mal wegnehmen wird oder andere Umstände kommen, wo uns das weggenommen wird, sind wir bereit, es loszulassen? Denke da an Lots Frau. Sie mussten Sodom und Gomorra verlassen. Sie mussten ihr Heim verlassen. Und dann sagt Gott, dreht euch nicht um. Und als sie auf dem Weg waren, hat sich Lots Frau umgedreht. Warum? Weil ihr Herz an ihrem Besitz hing, den sie zurücklassen musste. Ihr Besitz war ihr wichtiger als Gott. Und das ist ein Problem. Der Reichtum kann ein Hinderungsgrund sein, dass wir nicht mehr so ernst mit Gott machen, dass wir lau werden und dass wir säkular werden. Viertens, keine Beziehung zu Gott. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es gehört auch zur Botschaft von Laodicea, dass wenn jemand die Botschaft hört und die Dinge umsetzt, die Gott gesagt hat, dass wir dann auch mit Jesus Gemeinschaft haben können. Hier heißt es aber, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür. Das heißt, Jesus steht draußen und er möchte hinein. Machen wir ihm die Tür auf, unsere Herzenstür, und lassen ihn hinein. Und dann werden wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott vernachlässigen, wird unser Glaube Schiffbruch erleiden. Wir können nicht ohne die Beziehung zu Jesus im Glauben bleiben. Es geht nicht. Genauso wie wir keine Ehe führen können, ohne miteinander zu reden. Es geht nicht. Man muss sich austauschen, man muss Gemeinschaft haben, man muss seine Liebe zeigen. Und so müssen wir auch unsere Liebe zu Jesus zeigen. Es ist so wichtig, diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Ja, der letzte Bereich, Hinweise. Was kann ich tun? Was kann ich jetzt praktisch tun? Wir haben schon einige Dinge gesagt jetzt, aber wie sieht das aus in meinem Leben? Erstens, die Bibel lesen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Drittens, das Leben Jesu übergeben, mein Leben Jesus zu übergeben. Und viertens, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Punkt 1, Bibel lesen. Ein Bibeltext habe ich hier dabei, Jeremia 15, Vers 6. Dort heißt es, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin hier nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Das ist ein schönes Bild. Jeremia sagt hier, dein Wort, Gottes Wort ist meine Speise. Wir brauchen Essen, damit wir körperlich gesund bleiben. Dreimal am Tag meistens, manchmal auch zweimal am Tag. Und wir brauchen Zeit fürs Essen. Und so wie wir das Essen brauchen, um körperlich gesund zu sein, Vitamine zu bekommen und was für Spurenelemente und was wir alles so brauchen, an Kohlenhydraten und an Eiweißen und an Fetten, so brauchen wir auch Gottes Wort. Und auch ausgewogen Gottes Wort. Und auch Zeit dafür. Weil wir, wenn wir Gottes Wort lesen, die Bibel lesen, dann sind wir mit Gott verbunden und das wird uns verändern. Wir können nicht Gottes Wort lesen und bleiben, wie wir sind. Es wird unser Leben verändern. Zweitens, die Prophetie der Bibel studieren. Ich habe hier mal eine Prophezeiung aufgeschrieben, erwähnt. Die wollen wir jetzt nicht ganz alles studieren, sondern nur mal kurz antippen. Gerade wenn jemand diese Tipps, die jetzt hier sind, sind ja auch für säkulare Menschen. Menschen, die bis jetzt mit Gott noch nicht so viel am Hut hatten oder ein bisschen lau geworden sind. Dass man überlegt, wie kann man wieder zu Gott zurückkommen? Dass ich erstens Gottes Wort lese und dass ich die Prophetie studiere. Und es eignet sich besonders die Prophetie von Daniel 2 dazu. Und ich lese ein paar Verse davon. Du König, sagt Daniel zum Nebukadnezar, hattest eine Vision. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüfte aus Bronze, die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zum Teil aus Eisen und zum anderen aus Ton. Während du noch in der Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Daniel 2, 31 bis 34. Das heißt, hier hat Gott dem König Nebukadnezar ein Standbild gezeigt. Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Hüfte aus Kupfer, Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton gemischt. Und ein Stein kam dann herab und hat das Bild an den Füßen getroffen und alles zerschlagen. Diese Prophezeiung ist ein Symbol für die ganze Weltgeschichte. In den nächsten Versen wird es erklärt, ich werde das hier zusammenfassen, dass die verschiedenen Metalle verschiedene Weltreiche sind, die gekommen sind. Und der Daniel sagt deutlich, dass das Erste, das der Kopf, der König Nebukadnezar darstellt, mit dem Reich Babylon. Und dann sehen wir, dass Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom gekommen ist und dann die Füße und Zehen kein Weltreich mehr, sondern nur noch starke und schwache Reiche nebeneinander. Das heißt, wir sehen, dass alles sich genau erfüllt hat, wie Gott es gesagt hat. Das ist ganz einfach zu lesen, ganz einfach zu verstehen. Die ganze Weltgeschichte vorausgesagt. Und das Letzte, der Stein, das ist Gottes Reich, Jesu Wiederkunft. Und wenn sich alles erfüllt hat in diesen letzten 2500 Jahren, dann wird sich das Letzte, der Stein, auch erfüllen. Diese Voraussagen, die geben uns Sicherheit, weil sie zeigen, was Gott voraussagt, das passiert auch. Die Bibel ist zuverlässig und die Prophetie ist sicher. Und das zeigt uns auch, dass Gott uns seinen Erlösungsplan offenbart und dass wir uns darauf verlassen können, dass es wirklich so kommt und auch Jesu Wiederkunft und die neue Erde Wirklichkeit sein werden. Die Prophezeiungen geben uns gerade in unserem Leben, wo wir vielleicht ein bisschen mal hier und her schwanken, geben uns Festigkeit, klares Vertrauen zu Gott und einen klaren Blick für die Zukunft. Drittens, das Leben Jesus übergeben. Sprüche 23, Vers 26. Hier sagt Gott auch zu dir und zu mir, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Er sagt sicherlich auch, gib mir, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gott fordert uns auf, dass wir ihm unser Herz geben. Das bedeutet, dass wir ihm unser ganzes Leben, unser Innerstes geben. Dass wir uns entscheiden, den Weg zu gehen, den er uns zeigt. Dass wir ihm vertrauen und im Vertrauen zu ihm den guten Weg einschlagen. Und viertens, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Hier habe ich den Psalm 23. Und der drückt sehr schön aus, was wir mit Gott, mit Jesus eine Beziehung haben können. Was für ein Vertrauen da sein kann. Ich lese diesen Psalm 23 vor und danach wollen wir beten. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser guter Hirte bist, dass du als guter Hirte dein Leben für uns Schafe gelassen hast. Hab Dank, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns liebst. Hab Dank, dass wir bei dir geborgen sein dürfen. Und auch wenn es durch dunkle Täler hindurchgeht, dass wir doch Vertrauen haben können und dass du uns einen guten Weg führst. Ja, vergib, wenn wir manchmal von dir abgekommen sind, wenn wir die Beziehung zu dir vernachlässigt haben, wenn wir lau geworden sind. Herr, schenk du uns wieder das Feuer der Begeisterung. dass dein Heiliger Geist unsere Herzen erfüllt. Hilf, dass wir uns Zeit nehmen für die persönliche Andacht mit dir. Hilf, dass wir manche Dinge, die uns noch so gefangen nehmen in dieser Welt, dass wir sie einfach zur Seite stellen können. Dass wir uns mehr mit dir und deinem Wort beschäftigen und für andere Menschen da sind, ihnen ein Zeugnis zu sein und sie zu dir zu führen. Herr, schenke uns, dass wir die Lauheit ablegen, dass wir den Säkularismus hinter uns lassen und dass wir uns ganz wieder dir zuwenden. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Das war Teil Nummer 23, nämlich über den Säkularismus und wo wir gesehen haben, was passiert, wenn wir uns von Gott lösen. Und ich darf Sie herzlich einladen zum nächsten Vortrag, Teil 24, über die charismatische Bewegung.